Also diese Form von Entfremdung, dass die genau das Joch ist, das wir insgesamt zu durchbrechen haben. Aber wir werden es durchbrechen und die Frage ist halt nur wie, ja, ob Geld untergeht und tatsächlich hat Geld und also mal was im Augenblick an Wert. Wir leben immer noch im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie, immer noch im Zeitalter des Marketings. Diese Idee von, ich muss permanent gekauft werden und ich muss mich so nach draußen showcasen, damit ich gekauft werden kann, hat ja was wirklich tief Selbstverleugnendes und auch tief Hohles, ja, dass ich permanent eigentlich nur dabei bin, meine eigene Hülle in irgendeiner Form nach außen zu stellen, was ja nahezu schon die Selbstunverbundenheit als Voraussetzung hat, weil ich stelle sozusagen meine Marketingfähigkeit über die mögliche Verbindung mit mir selber, weil mir das Marketing gerade so wichtig ist, weil es in der Welt genau der Wert ist, auf den es im Augenblick ankommt. Und da schließt sich der Kreis eben zum kapitalistischen System, dass es einfach über diese ganzen Marketing-Thematiken funktioniert und die Menschen als solche aushöhlt. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was es auch braucht, um wieder dieses Verbundenheitsgefühl herzustellen.
Und das ist Dr. Christian Kugelmeier, einer der Co-Founder und Co-CEO von Vorsprung at Work. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, wenn wir einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens machen. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und Beyond kann im wahrsten Sinne des Wortes ja heißen, dass man den Bereich des Bekannten verlässt, eben, wie der Name schon sagt, Beyond geht. Und das kann zum Beispiel auch heißen, eben ganz bewusst mit Regeln zu brechen. Und es gibt tatsächlich bei Beyond KPI, naja, sehr, sehr wenige, aber irgendwie doch so eine Grundregel, dass es irgendwie eine Art Headline-Thema gibt und ich dann mit den Gästen schaue, was denn so im Moment, auch im Gespräch, tatsächlich so nach dem Emergenzprinzip entstehen darf. Also im wahrsten Sinne des Wortes, was will denn eigentlich da besprochen werden? Heute, und das ist tatsächlich für mich auch ein Novum, ist tatsächlich selbst diese Tatsache, dass es eine Art von Headline-Thema gibt, gar nicht vorhanden, denn ich darf heute mit meinem lieben Gesprächsgast, dem Dr. Christian Kugelmeier von Vorsprung at Work, mich tatsächlich der Verletzlichkeit hingeben, oder ich darf sogar sagen, wir beide geben uns der Verletzlichkeit hin, ja ein kleines Experiment zu machen. Nämlich, wir haben vereinbart, dass wir eigentlich gar nicht wissen, worüber wir sprechen. Also tatsächlich das Emergenzbetrieb at its best, so aus der Systemtheorie anwenden wollen. In der Musik würde man es wahrscheinlich Free Jazz nennen und so ehrlich darf ich sein, Free Jazz ist schon auch für mich eher schwierig. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe. Aber wie gesagt, wir schauen mal. Ich sage jetzt mal, wir haben uns wahrscheinlich irgendwie so auf C-Dur geeinigt, aber der Rest darf tatsächlich im Moment entstehen und wir laden alle ein, mal zu schauen, was dabei sozusagen besprochen oder gesprochen werden möchte. Deswegen freue ich mich ganz besonders und darf auch ehrlich sagen, bin ein bisschen aufgeregt, mal zu schauen, wie wir denn jetzt gleich einsteigen und vielleicht sogar auch, und das jetzt vielleicht sogar eher in meine Richtung, mal zu schauen, welche erste Frage da auftaucht. Und ich bin ehrlich gespannt, mal zu schauen, wo wir denn am Ende irgendwie gelandet sind und was da irgendwie ins Mikro gesprochen wurde. Also, somit freue ich mich, euch, wie gesagt, heute begrüßen zu dürfen und ganz im Speziellen natürlich den lieben Christian Kugelmeier. Hallo, lieber Christian.
Hallo, Stefan.
Ich hatte ja gerade schon im Intro versucht, so ein bisschen zu framen, worüber wir sprechen wollen. Und ich möchte das gerne nochmal etwas vertiefen. Also ich glaube, dass der Christian und ich so beide durchaus als Komplexitätsfreaks bezeichnet werden können. Das heißt also, wir haben irgendwie großen Spaß daran, irgendwie nicht nur über den Tellerrand hinauszuschauen, sondern uns auch Fragen zu stellen, die wahrscheinlich nicht so trivial zu beantworten sind. Bevor das jetzt hier so eine Selbstbeweihräucherungstriade wird, will ich allerdings trotzdem noch mal zwei, drei Dinge dazulegen, über die wir heute vielleicht irgendwie so gemeinsam forschen. Also was auch bedeuten soll, dass es gar nicht darum geht, dass wir heute vielleicht irgendwie eine Lösung finden, geschweige denn irgendwie den Anspruch haben, den Heiligen Gral zu finden, sondern einfach mal schauen, was da so bei entsteht, wenn wir unsere Gedanken nebeneinander legen. Und ich glaube, ein großes Feld, wo wir beide auch eine ganz große Leidenschaft haben, ist das ganze Thema Organisation. Und das ist natürlich ein sehr breites Thema und gleichzeitig kann das aber auch sehr pragmatisch werden. Und vielleicht gelingt es uns heute, vielleicht auch eine kleine gemeinsame Reise zu machen durch die Welt der Organisation, vielleicht sogar Organisationsentwicklung. und irgendwann auch sehr pragmatisch im wahrsten Sinne des Wortes den Flieger auf die Landebahn zu bringen, nämlich mit der berühmten Frage, was bringt uns das Ganze jetzt eigentlich, wenn wir diese vielleicht sogar auch philosophischen Fragen beantworten? Mhm. Eine ganz spannende Frage, Christian, die ich ja so als extrem fundamental und essentiell empfinde, ist eine Frage, die lautet, was organisieren eigentlich Organisationen?
Ich glaube, Organisationen organisieren zweckhaftes Tun von Elementen für andere Elemente. Und mir geht's da dezidiert um den Zweck und eben nicht um den Sinn. Weil ich glaube, Sinn ist etwas Hochmenschliches. Organisationen als solche haben keinen Sinn, sondern sie haben einen Zweck. Und da Zweckhaftigkeit auch vor allen Dingen im Großen nicht von einer Person selbst erledigt werden kann, gibt es einfach mehrere Menschen, die das dann gemeinsam tun. So wie mein Co-Gründer L immer sagt, wenn Menschen mit Menschen heißen Scheiß für andere Menschen machen, dann sind wir beim Thema Organisationen. Also zweckhaftes Zusammenspannen, zweckhaftes Organisieren von Menschen. Das ist für mich Organisation.
Ich habe da auch einen Gedanke zu. Jetzt könnte man sagen, das ist jetzt ein bisschen unfair gewesen. Aber mein Gedanke ist tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen pragmatischer. Ich glaube ja zutiefst, dass Organisationen eigentlich am Ende des Tages nur Entscheidungen organisieren.
Ach so, ja, das ist so, ja klar, den Einfluss kann ich auch nehmen, ja.
Genau, und das Spannende ist ja, dass uns ja, ich sage jetzt mal, die BWL so ein paar Dinge anbietet. Ne? Also wenn man zum Beispiel so eine Frage stellt, dann könnte die ja lauten irgendwie Kapital, Ware, Information, name it. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, wenn man im Grunde alles wegreduziert, also wirklich so die Essenz sich anschaut, dann ist eine Organisation doch eigentlich nichts anderes als ein übergeordneter kollektiver Entscheidungsprozess.
Ja, nur braucht natürlich auch die Entscheidung irgendeine Form von Nordstern, wofür ich entscheide. Und ich glaube, da treffen sich dein und meine Definitionen, weil du entscheidest ja nicht um der Entscheidung willen. Letzten Endes ist die Entscheidung ja Mittel zum Zweck. Und das Zweckhafte in der Organisation ist im Zweifel der Nordstein für die Entscheidung als solche.
Genau, das, was du als Zweck bezeichnet, das würde ich im Grunde als so eine Art Leitfrequenz titulieren oder definieren, an der sich so eine Organisation ausrichten kann. Und ich glaube ja auch, dass so ein Bild von so einem Referenzraum ganz spannend ist. Also eine Organisation ist ja nichts anderes als eine Art von Referenzraum, der im besten Falle irgendwie ein paar Parameter hat, in dem eben, wie ich schon sagte, Entscheidungen getroffen werden können. Und da ja eben Menschen, aber auch Systeme Teil dieses Referenzraums sind, brauchen die eben ja auch so ein paar Orientierungspunkte. Eine Frau, die uns gemeinsam inspiriert, Gitta Pein, nennt das ja so Hintergrundrhythmisierung. Ne? Also dass im Grunde so ein Referenzraum eben so ein paar Parameter braucht, an denen es sich orientiert, um eben Entscheidungen zu treffen. Deswegen, ich glaube, dass der Zweck zum Beispiel auch irgendwie sowas ist, ne, dass an dem sich so vielleicht auf so einer übergeordneten Ebene ja so ein Referenzraum auch wie bei so einem Bild so eine Art Fluchtpunkt ausrichten kann.
Ja, also das ist ja tatsächlich jetzt echt High Level. Also die Frage ist, was ist der, also für uns hier Vorsprung at Work ist ganz deutlich der Zweck der Organisation, Probleme der Kunden zu lösen. Und wenn du das Referenzraum bezeichnest, dann gerne, ja, in Ordnung. Ich glaube, wir haben einfach als Welt, als Gemeinschaft, als die Menschen, die wir hier auf dem Planeten leben, die Notwendigkeit, unser Leben so zu organisieren, dass es irgendwie morgen weitergehen kann. Und dementsprechend organisieren Organisationen unterschiedliche Referenzräume, ja, zu deinem Zweck, zu meinem Zweck, zu unserem Zweck, zum Kollektivzweck. Und das ist einfach eine extrem komplexe Angelegenheit. Und wie man das am besten tut, ich meine, das Ratespiel ist eröffnet, da sind Hektometer Bücher drüber geschrieben worden. Und ich meine, auch dein Guest, mein Guest, Gittas Guest sind alles nur Best Guesses. Und wo die Wahrheit liegt, weiß keiner genau.
Genau. Ich glaube übrigens, was du gerade sagst, ist auch schon ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt offensichtlich ja nicht diese eine Wahrheit. Vielleicht ist das ja eine ganz grundsätzliche, vielleicht sogar auch zumindest eine gemeinsame Absprache, dass man sich darauf einigt, dass es nicht die eine ultimative Wahrheit gibt. Das ist ja meistens so auch der Kipppunkt, wo es Richtung Ideologie geht und man sich eben fragt, inwieweit erlaubt man zum Beispiel auch so einem Referenzraum in einer Organisation so frei darauf zu schauen oder wie sehr ist es beispielsweise auch ideologisch geprägt?
Ja, die Schwierigkeit ist, dass es halt früher oder später selbstreferenziell werden kann, wenn ich meine Umwelt nicht hinreichend genug betrachte. Und ich glaube, da sind halt extrem viele Unternehmen in diese Falle getappt über das Thema Geld, das ja per se ein völlig selbstreferenzielles Instrument ist, ja. Dann ist quasi der Unternehmenszweck beziehungsweise dieser Raum autistisch auf sich selbst zurückgebogen, hat Reinhard Sprenger immer so schön gesagt. Und wenn das eben bedeutet, dass ich irgendwann im eigenen Saft koche und meinen Referenzraum als solchen missachte, dann bin ich wahrscheinlich dem Tode geweiht als Organisationsinstrument.
Das glaube ich übrigens auch. Also da bin ich total bei dir. Ich glaube auch, und das ist das, was ich gerade so in mir auftaucht, es geht ja auch nicht darum, also der Referenzraum ist ja kein abgeschlossener Raum, der in irgendwie einem isolierten Vakuum stattfindet, sondern der Referenzraum braucht natürlich auch innerhalb eines nochmal größeren Systems natürlich auch wieder Anschlussfähigkeit, weil sonst bekommt er ja auch keine Energie.
Ja.
Und was du beschreibst, bringt mich auch nochmal zu der Frage eben, wenn dieser Referenzraum so eine Art von, ja, wie soll ich sagen, Raum für Entscheidungen ist, also dieser Referenzraum muss Entscheidungen treffen, um beispielsweise anschlussfähig zu bleiben. Mhm. Und zum Beispiel, wie du auch sagst, einer Art von Zweck zu entsprechen, den das Außen in Anführungszeichen sozusagen heranträgt, dann ist ganz spannend und da erlaube ich mir tatsächlich eine Art von, ich nenne das jetzt mal Zitat von dir, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst. Du hast irgendwann mal auf LinkedIn etwas gepostet und da hast du dich über Entscheidungen quasi geäußert und du hast davon gesprochen, dass es wohl offensichtlich vernünftige und unvernünftige Entscheidungen gibt.
Ja, vorausgesetzt, es gibt Vernunft und Unvernunft, wiederum große definitorische Frage, ja, aber tatsächlich finde ich den Begriff von Vernunft und Unvernunft hochspannend, ja, also und die individuellen und kollektiven Definitionen derselben.
Ja, genau. Meine Frage wäre nämlich gewesen, was ist denn für dich eine vernünftige und eine unvernünftige Entscheidung in diesem Referenzraum beispielsweise?
Also für mich ist eine unvernünftige Entscheidung, wenn ich für mich bei meinen ganzen Ethik- und Moralvorstellungen, die ich habe, und es sind echt, also gerade was Moral angeht, nicht mehr viele, aber etwas tue, von dem ich sage, es sabotiert bis zu einem gewissen Grade den eigenen Zweck, einfach weil es sich aber vielleicht einfach gut anfühlt und kurzfristig einfach nur dem Lustprinzip hinterherläuft. Als dem Zweckprinzip. Das Lustprinzip mag ich übrigens sehr gerne. Mhm. Und deswegen mag ich auch sehr die Unvernunft. Okay. Und hätte ich in meinem Leben nicht viele, viele sehr unvernünftige Entscheidungen getroffen, wäre ich bei weitem nicht so glücklich und erfüllt, wie ich es bin.
Mhm. Ich will nochmal einen Schritt weiter gehen und irgendwie versuchen, das nochmal vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, zumindest für mich. Ist unvernünftig, also eine vernünftige und eine unvernünftige Entscheidung für dich in der Kategorie rational und irrational zu verorten?
Nicht wirklich. Also ich gebe dir nochmal ein anderes Beispiel. Das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel mit der roten Ampel. Ich weiß noch nicht, ob du darauf referenzierst, dass ich halt leidenschaftlich gerne über rote Ampeln laufe, was vermutlich unvernünftig im eigentlichen Sinne ist. Aber ich betrachte mich einfach als kontextuelles Wesen. Und wenn ich nachts um 2 Uhr an einer roten Fußgängerampel, wo kein Mensch weit und breit zu sehen ist, dann folge ich einfach nicht dem Imperativ, dass das System, den das System mir gerade setzt, sondern ich folge dem, was ich sage, das ist gesunder Menschenverstand, weil ich gehe über die Straße, ja, weil ich folge meinem eigenen Sinn und Zweckempfinden in dem Augenblick, weil ich entweder nach Hause will oder sonst wohin will und per se von nichts aufgehalten werde, außer von dieser roten Ampel, ist ja per se auch erstmal nur ein Strukturangebot, ja, so eine rote Ampel. Und wenn ich aber merke, dass die ganzen Kontextfaktoren, die sich um diese rote Ampel rumgruppieren, sprich kein weiterer Fußgänger, kein Schulkind, dem ich irgendwie Vorbild sein müsste, kein Auto, kein irgendwas. Ja, selbstverständlich gehe ich dann über diese rote Ampel drüber. Und ist das vernünftig oder unvernünftig? Keine Ahnung. Ja, es ist nur für mich einfach ein Gebot des gesunden Menschenverstandes, über diese Ampel zu gehen. Das ändert sich fundamentalst, wenn sich die Kontextparameter ändern. Also sprich, wenn da ein Schulkind ist, was nachts um 2 relativ unwahrscheinlich ist, aber ich bin ja Teil meiner Umwelt und ich bin Teil des kontextuellen Systems. Und wenn dann andere Parameter im Spiel sind, dann ist natürlich die rote Ampel oder zum Beispiel im Auto ist noch was anderes. Dann sind die Parameter anders und dann entscheide ich zweifelhaft auch anders. Aber alles ist sozusagen auf den Augenblick und den Kontext zu prüfen. Kontext ist King. Und was immer da vernünftig oder unvernünftig ist, da werde ich mehr und mehr zu meinem eigenen Richter und habe schon Angst, dass der Staat irgendwann in seiner für mich dann Übergriffigkeit kommt und sagt, okay, bist du über die rote Ampel gegangen, es kostet dich irgendwie 20, 30 Euro, was halt hart sinnentleert ist. Aber wir leben nun mal auch in der Zeit von einem gewissen Absolutismus diesbezüglich. Und ich glaube, dass wir langsam an diesen ganzen Parametern auch mal arbeiten dürfen. Jetzt will ich niemanden anstiften, über rote Ampeln zu gehen, aber ich möchte jeden anstiften, sich darüber Gedanken zu machen, in welchem Kontext er oder sie sich gerade bewegt und welche Konsequenzen das jeweilige Verhalten auf einen selber hat und dann eben auf die Umgebung oder Organisationen.
Jetzt hast du zum Schluss eben nochmal genau die Organisation erwähnt und ich will, wie gesagt, jetzt durchaus mal nochmal in diesem Bereich bleiben und dich dann auch nochmal fragen, naja, wenn ich natürlich das, was du erzählst in Bezug auf die rote Ampel, gehe ich total mit. Ich glaube übrigens, dass das ja als Metapher auch super funktioniert. Und möglicherweise so, und das ist eine ganz offene Frage, entsteht da nicht dann in einem Kollektiv, also einer Gruppe von Menschen, und jetzt könnte man ja auch sagen, man kann die ja hochskalieren, also gehen wir mal durchaus auf 83 Millionen, wo dann natürlich dieses, was du da beschreibst, im Grunde ja bedeuten würde, naja, wir vertrauen darauf, dass Menschen eben nach gesundem Menschenverstand situativ entscheiden können, was gerade das Beste ist. Das heißt, so alle kollektiven Absprachen, die es da so gibt, und die rote Ampel ist im Grunde ja nichts anderes als ein kollektives Ordnungsprinzip, ne, wo wir sagen, pass mal auf, irgendwie haben wir da drei Farben eingerichtet und irgendwie jeder weiß, rot, gelb, grün, kann man irgendwie was mit anfangen im besten Falle, halte dich dran. Ist das etwas, was sich sozusagen voneinander ausschließt, also eine Polarität, die eben so nach dem Entweder-Oder-Prinzip funktioniert, oder kann das auch gleichzeitig funktionieren?
Ja, ich glaube, es muss ja gleichzeitig funktionieren. Nur haben wir uns eben in eine Zeit des schleichenden und vielleicht auch leisen Totalitarismus so ein bisschen reingewohnt, ja, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, die Menschen größtenteils eben zu Lemmingen machen, die das befolgen, was irgendwelche Ordnungssysteme ihnen erzählen. Und dieser Abgesang an die Eigenverantwortung, den können wir tatsächlich überall beobachten. Und diese Frage, wer bin ich, wofür stehe ich, wie reflektiere ich mich eigentlich in diesem Kontext, die wird halt häufig von diesen, also totalitär ist ein großes Wort, aber von diesen autoritären Systemen überlagert. Ja, und Menschen kommen ja relativ verletzungsfrei von Leben zu Tod, indem sie einfach ein, ich sag mal, normales Leben leben, entlang der gesellschaftlichen Regeln, gesellschaftlichen Konventionen. Nur, glaube ich, ist das halt ein relativ leeres Leben. Und ich habe für mich halt irgendwann den Punkt erkannt, dass ich sage, okay, ich möchte mich diesen Themen nicht mehr reflexionslos ergeben, sondern ich denke darüber nach, was ich hier faktisch tue. Und ich bin dem Staat natürlich auch sehr dankbar für eine gewisse Form von Ordnungsrahmen. Ja, nur bricht der im Moment allerdings auch zusammen. Ja, also ich weiß nicht, was von unserem Staatsgebilde in 15 Jahren, 20 Jahren noch übrig sein wird, weil einfach die Komplexität so ist, dass wir alle in die Eigenverantwortung gerufen werden. Und tatsächlich ist, glaube ich, die gesunde Balance, wie bei allem, das liegt uns in der Natur ja auch nahe, zwischen einer gewissen Form von Ordnungsrahmen und persönlicher Lebensfreiheit und Gestaltungsfreiheit der richtige Weg. Und für mich sind Staaten, Gesellschaften, auch Unternehmen teilweise diesbezüglich auf einem Holzweg, wenn sie glauben, ihren Bürgern, Mitarbeitenden und so weiter alles vorschreiben zu müssen, weil damit natürlich, weil jede Regel höhlt ja per se mal den Anspruch an Eigenverantwortung aus, weil eben die fremdverantwortliche Regel dann wahrgenommen wird und somit aberzieht man Menschen auch so ein bisschen das Denken und vor allen Dingen auch das Fühlen. Und das bewegt uns alles in eine Welt, von der ich nicht glaube, dass wir sie unbedingt wollen.
Sprichst du ja auch, und ich glaube, das ist auch relativ naheliegend in dem Zusammenhang. Und wie gesagt, wir bleiben mal so im Organisationskontext von einer ganz zentralen Frage, wie ich glaube, nämlich der Balance zwischen Autonomie, also wie viel Freiheit kann ich eigentlich geben und wie viel, jetzt komme ich mal zu dem Begriff Referenzraum oder wie viel Parameter für diesen Referenzraum muss ich eigentlich vorgeben, damit, und ich beziehe das jetzt mal auf das, was du ja gesagt hast, damit ja der Zweck der Organisation auch erfüllt bleibt. Und das ist wahrscheinlich das könnte ja sogar fast eine Gretchenfrage sein, mit der sich gerade alle beschäftigen, nämlich genau diese Balance oder auch die gesunde Relation rauszufinden.
Das hängt ja extrem davon ab, ob ich mich auch als Organisation gerade in einem Explore oder in einem Exploit-Kontext zum Beispiel gerade bewege, weil je nachdem, was ich als Organisation gerade eben als Referenzrahmen oder Zweck vor der Brust habe, dem gilt's ja, mein Betriebssystem als solches anzupassen. Und wenn ich halt gerade mal exploiten muss, weil ich halt irgendwas gefunden habe, was sich skalierfähig abbilden lässt, dann wäre ich ganz schön blöd, irgendwie alle selbst organisiert durch die Gegend laufen zu lassen und innovieren zu lassen, sondern dann kann ich dieses Ding ja einfach mal abfahren, ja, in einem tayloristischen Muster. Andersrum, wenn ich auf Innovation angewiesen bin, was sukzessive immer mehr der Fall sein wird, weil die KI das Skalierfähige mitnimmt, dann bin ich gut beraten, einfach diese Selbstorganisation und dieses Entstehen lassen im Organisationsrahmen maximal zu fördern. Und dementsprechend ist der Referenzrahmen im Betriebssystemkontext für mich einfach sehr fluide und adaptiv zu halten, anstatt auf ein System zu setzen, das dann auf alle Zeit in irgendeiner Form Geltung haben soll. Und wir kommen eben aus Zeiten, in denen der lineare Geradeauslauf als das Maß der Dinge galt. Und dem ist einfach nicht mehr so. Ja, wir werden, du hast uns beide als Komplexitätsjunkies bezeichnet. Und das sind wir sicherlich, also in jedem Fall, gefordert, uns in diesen ganzen Kontexten immer wieder neu zu erfinden, auch als Organisationsrahmen, auch eventuell mit kompletten neuen Referenzrahmen, ja, weil tatsächlich gibt es keinerlei Garantie dafür, dass Unternehmen heute etwas tun und dass sie es in 5 Jahren noch genauso tun werden in puncto Wertschöpfung. Das ist alles im Moment der Komplexität und der Dynamik unterworfen und genau da einfach in voller Achtsamkeit bezüglich der eigenen Identität zu sein und dem, was aus der Marktschnittstelle an Botschaften kommt, und dann immer wieder anpassungsfähig zu sein. Ich glaube, das ist der heilige Gral, wenn es sowas gibt. Der heilige Gral liegt in Balance und permanentem Austarieren genau dieser ganzen Parameter.
Ich bleib jetzt mal so ein bisschen challenging, auch für uns beide. Jetzt, wie gesagt, sind wir beide ja auch irgendwie so in diesem ganzen Thema Organisationsentwicklungsfeld unterwegs. Und jetzt treffen wir Menschen, die man im Volksmund als Entscheider bezeichnen würde,
ja,
die also genau in diesem Spannungsfeld sich bewegen.
Ja.
Und die jetzt vielleicht auch in einem informellen Setting mit dir es wahnsinnig genießen, philosophisch über Komplexität in Organisationen zu schwadronieren und auch dann ganz viel resoniert und sagen, ja, ich bin total dabei und gleichzeitig ja im Hinterkopf immer wieder so, ne, so, ich sage ja mal, du hast gerade Betriebssystem genannt, ich weiß, dass du jetzt die Organisation meinst, aber wir haben ja auch ein Betriebssystem, wo so quasi im Backend mitläuft und denkst so, da ist ja schön, was der Kugelmeier da so erzählt, aber morgen früh um 8 stehen die Leute wieder vor meinem Büro und stellen mir die Frage, wo laufen wir denn jetzt hin? Nach links oder nach rechts oder geradeaus? Oder bleiben wir lieber stehen? Was ist denn da so eine Antwort, die du dann solchen Menschen gibst, wenn die sagen, ja, ist ja nett, Herr Kugelmeier, aber was mache ich jetzt mit dem ganzen Kram?
Also ich glaube und tatsächlich glauben, dass die Unternehmenslenker, mit denen ich mich da auseinandersetze, auch, ja, dass wir langsam so aus dieser Zeit des morgens wieder 8 Uhr und dann muss ich irgendwas entscheiden, rauslaufen und diese Form von Diskurs sehr genießen. Warum? Weil es ihnen erstmal einen offenen Raum gibt, die Dinge auszuatmen, die sie tatsächlich wirklich beschäftigen. Und auch Organisationen mittlerweile nicht mehr so blind sind, als dass sie irgendwie die unmittelbare Richtung von einem Unternehmensführer erwarten würden. Also die Unternehmen haben sich so hinreichend aus meiner Sicht schon aus den terroristischen Mustern heraus befreit, ja, dass diese Form von Herrschertum, den wir wahrscheinlich noch gesehen haben bis vor ein paar Jahren in Organisationen, so heute kaum noch da ist. Und wenn wir über philosophische Diskussionen im Organisationskontext reden, dann reden wir häufig eben auch über Identität. Also wozu ist das Unternehmen denn eigentlich da? Ja, also was ist denn der Referenzrahmen des Unternehmens als solcher? Und da merke ich, dass CEOs oder überhaupt C-Level extrem schon drauf anspringt, weil es eine Frage ist, die sich Unternehmen in der Vergangenheit nahezu nicht stellen mussten, weil der Markt irgendwie schon da war und man den eben linear bedienen musste und auch Kunden nicht in der Art und Weise kritisch gewesen sind bezüglich dessen, was sie da kaufen und sich das einfach fundamental ändert, so dass ich sehe es in meiner täglichen Praxis, dass dieses Bedürfnis nach Philosophie, wie du es jetzt nennst und wie es vielleicht auch ein bisschen verächtlich eingeordnet wird, einfach mittlerweile in hohem Maße da ist, ja, weil dieses rein faktische und ich entscheide jetzt, ob rechts oder links rum, an diese Punkte kommt die Organisation ganz unwillkürlich früher oder später. Und wenn derjenige, der es wirklich tatsächlich faktisch entscheidet, und seltenst ist es eine Einzelperson, sondern es sind meistens Gremien, wenn die dann nicht im vollständigen Fühlen und Spüren dessen sind, worauf es wirklich insgesamt ankommt, sondern sich nur in irgendeiner Form an Fakten orientieren, dann wird diese Entscheidung aller Voraussicht nach nicht sonderlich gut ausgehen. Also mit anderen Worten, glaube ich, ist dieses Philosophieren beziehungsweise sich das Begeben in diesen auch teilweise non-faktischen Raum etwas, was Unternehmen insgesamt sehr gut tut, was auch immer mehr, ich sag mal, salonfähig wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Themen verschwinden. Ich habe eher das Gefühl, dass auch dieses Bedürfnis nach Selbstexploration sowohl auf der organisationalen Ebene als auch auf der individuellen Ebene gerade erheblich zunimmt. Und diese Gespräche, von denen du da sprichst, die enden nicht damit, ah, morgen früh ist wieder 8 Uhr, was mache ich denn jetzt damit, sondern die enden meistens damit, ah ja, das ist ein sehr interessanter Perspektivenwechsel, der mich jetzt gerade bereichert und der mir hilft, mich und die Organisation jetzt nach vorne weiterzuentwickeln. Und das Bedürfnis, sich tatsächlich auf diesem Weg, Stichwort Sicherheit in der Unsicherheit, einfach weiter zu navigieren, das ist da, das will befriedigt werden, aber das läuft längst nicht mehr so in diesem Schwarz-Weiß-Kontext ab, sondern ist eher in diesem Bewusstseinstunnel, dass ich darf das komplette Feld ausleuchten, inklusive mir selbst, mittlerweile angekommen. Und das ist einfach super, ja, weil es so viel mehr Parameter, so viel mehr Komplexität auch berücksichtigt und zulässt und damit wahrscheinlich auch die Entscheidungsqualität am Ende des Tages verbessert. Hm. Also in meinem Gefühl geht das gerade in rasender Geschwindigkeit auf, weil einfach klar ist, dass die Rezepte der Vergangenheit und auch dieses terroristische Ich als Chef muss jetzt morgen die und die Ansage machen, das geht gerade zurück. Das verändert sich.
Glaubst du, und jetzt haben wir das gerade, also ich auch selber, das weiß ich, ja so ein bisschen mit einer philosophischen Diskussion verglichen, und das meine ich gar nicht despektierlich, und ich will auch mal ein anderes Wort mit reinbringen. Glaubst du, dass es eine Art von neuer Spiritualität im Unternehmenskontext gibt, die möglicherweise, wie soll ich sagen, eine Option ist oder zumindest ein Update, Upgrade oder sogar Beyond ist, um zum Beispiel mit diesem Grad an Komplexität umzugehen, weil, und das hattest du ja auch angesprochen, alle Linearitäten, die da so auch 40, 50 Jahre ja auch gazellengleich funktioniert haben, schlicht und ergreifend nicht mehr greifen, weil eben natürlich Kausalketten, das könnte man ja sagen, in komplexen Systemen eigentlich schon immer nur eine Story waren, die wir uns erzählt haben. Ja. Und komplexe Systeme immer nach Korrelation funktioniert haben und immer auch ein bestimmter Bereich ja nie wirklich messbar war, sondern immer irgendwie, ich sag ja, beyond war oder in so einem Not-Knowing-Bereich, wo wir ja im Grunde zwar Phänomene beobachten können, aber keiner wirklich rational erklären kann, was da genau passiert. Mhm. Und trotzdem ist es da. Also nochmal zurück zu der Frage, glaubst du, dass es irgendwie so eine Art von, vielleicht sogar Neudefinition von Spiritualität gibt oder vielleicht sogar geben sollte, um mit den Komplexitäten in Organisationen oder auch in Märkten umgehen zu können?
Also geben sollte, sicherlich. Ich glaube nur nicht, dass wir insgesamt als Organisation und auch als Gesellschaft schon so weit sind, als dass das vollständig legitimiert ist. Also Spiritualität hat ja immer noch so den Hauch des Teilunseriösen, und jeder, der sich damit also persönlich beschäftigt, wie du und ich das ja intensiv tun, wissen, dass das alles andere als Hokuspokus ist, sondern dass das einfach mehr als valide ist. Und tatsächlich ist es für mich ein sehr erstrebenswerter Zustand, wenn Organisationen tatsächlich es schaffen können, ein Bewusstsein für sich selbst auszuprägen und sich selbst beobachten lernen. Ja, also wirklich ähnlich eines Menschen etwas ausprägen, was eine Psyche ist, die einem Kommunikationsoperationen nahelegt, ja, aber tatsächlich abstrahiert ist. Also tatsächlich ein System bildet, das sich selbst beobachten kann. Und natürlich braucht es eine gewisse Form von Reifegrad. Es braucht natürlich eine nahezu vollständige Abstraktion von mechanistischen Mustern. Und Organisationen sind weiterhin teilweise einfach sehr, sehr unbewusst Geisel genommen von mechanistischen Mustern. Sei es Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, diese ganzen pseudolinearen, wie du schon sagst, Gedankengänge. Und es ist ein Weg. Also der Weg bis zur vollständigen Spiritualität, Aufklärung von Organisationen, ist, glaube ich, schon noch ein ganzes Stück hin. Zumal eben auch die von dir schon angesprochenen C-Levels teilweise natürlich mit Biografien ausgestattet sind, die das alles bislang völlig haben liegen lassen. Ja, also die meisten Menschen, die in, weiß ich nicht, 50er, 60er, 70er Jahren geboren sind, haben mit diesen Themen keinerlei Berührungspunkte. Im Gegenteil. Ich sage teilweise, die werden dafür bezahlt, solche Phänomene nicht zu verstehen und auch tatsächlich zur Seite zu legen. Und die Generationen, die was damit anfangen können, die dringen jetzt erst so richtig nach vorne, und natürlich werden die ganz natürlich dafür sorgen, dass eine andere Form von Aufklärungsgrad in Organisationen vonstatten geht. Auch schlicht und ergreifend vor dem Hintergrund, dass Leute keine Lust mehr haben, sich Arbeit in der Art und Weise anzutun, wie das in jetzt den vorigen Generationen der Fall gewesen ist. Ja, also tatsächlich ist die Frage, was von Erwerbsarbeit eben mit KI insgesamt überhaupt noch übrig bleibt, oder ob wir nicht tatsächlich als Menschen vollständig genau auf diesen Korridor von Bewusstheit und Fühlen und Spüren, ich sag mal, zurückgeworfen werden, was tatsächlich völlig unserer Natur entspricht. Also unsere ganzen präfrontalen Kortexe, die ganze Art und Weise, wie wir denken, mittlerweile auch verstehen, da ist uns die Maschine einfach so gnadenlos überlegen, dass uns, glaube ich, nach vorne hin gar nichts anderes übrig bleibt, als diesen Weg des Bewusstseins in Organisationen zu wählen, um tatsächlich nicht am Ende bei maschinell gesteuerten KI-Avataren als Organisationen zu landen. Und ich glaube, der Weg, der bahnt sich in Organisationen gerade dahin. Ja, und wir stehen tatsächlich ganz, ganz unmittelbar vor einem dezidierten Kipppunkt, der so massiv sein wird, dass sich wahrscheinlich sogar die industrielle Revolution dahinter verstecken werden muss, weil es einfach so fundamental ist. Ich glaube, dass wir Menschen und letzten Endes sind Organisationen Ansammlungen von Kommunikationsoperationen, Psychen, Menschen, Stück weit von der KI getilgt werden und für den Menschen etwas übrig bleiben wird, was dann tatsächlich das die reine Schaffenskraft des Menschen, und zwar nicht die replizierbare Schaffenskraft im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern die, auf Englisch heißt es Ingenuity, die ganzen weichen Faktoren, die tatsächlich den Menschen in der Vollständigkeit ausmachen, so auf die Vorderbühne rufen, dass das Menschsein auch wieder überragenden Wert bekommen wird. Und Menschsein hat im Augenblick, der Wert beginnt exponentiell zu steigen, aber eben die Ausbeutung des Menschen als Maschine in maschinenartigen Kontexten ist jetzt über ein Jahrhundert alt und ist auch teilweise so tief drin und so unhinterfragt, dass einfach da noch ein Emanzipationsprozess vonstatten gehen darf, der sicherlich jetzt auch noch ein paar Jahre andauert. Ich glaube nicht, dass es noch Jahrzehnte dauern wird. Ich glaube, dass die KI viel schneller sein wird, auch im dann humanoiden Gestalten von Kontexten. Es wird sehr spannend für den Menschen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Es wird sich sehr, sehr fundamental verändern. Und ich glaube, die Themen, über die wir jetzt sprechen, die werden eher morgen als übermorgen extrem en vogue sein. Und dann werden sich alle Menschen ihr Bewusstsein, ihre Spiritualität, ihr tiefes Fühlen und Spüren für sich und die Umwelt sehr stark herbeiwünschen, weil die Maschine einfach den Rest erledigen wird. Mhm. Also wenn wir nicht überflüssig werden wollen, dann müssen wir uns diesem Fühlen und Spüren und der Ganzheitlichkeit, du hast es jetzt Spiritualität genannt. Spiritualität ist ja letzten Endes nichts anderes als Erkenntnissuche. Also sprich ein Herausprägen von Bewusstsein, dem werden wir uns widmen müssen. Ansonsten macht die Maschine mit uns, was sie will.
Also ich will nochmal einen Aspekt aufgreifen, weil du ja auch ganz konkret über KI gesprochen hast. Ja, ein auch jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so branchenabhängig, sondern einfach ein extrem präsentes Thema. Ich glaube übrigens auch wahrscheinlich die entscheidende Frage, auch als Organisation, die ich mir stellen muss, wie gehe ich eigentlich mit diesem Phänomen zunächst mal um? Ja. Und das auf der ganz operativen Ebene, also wie kann ich das in mein Geschäftsmodell einbauen, um es eben maximal effizient und effektiv zu nutzen und gleichzeitig aber auch damit leben, dass sich ja global galaktisch dadurch auch einiges verändern wird. Und was du beschreibst, finde ich, ist durchaus auch in meiner Welt so beobachtbar, dass ich auch glaube, dass es wahrscheinlich sogar die Chance sein kann, dass wir uns rückbesinnen auf etwas, was wir vielleicht sogar im Zuge der fast so 300 Jahre Aufklärung oder des Newtonschen Zeitalters wieder ein bisschen vergessen haben.
Total.
Das heißt also eigentlich im Grunde noch mehr wieder verstehen, dass eigentlich unser Asset als Geschäftsmodell, also als menschliches Wesen, ja eigentlich gar nicht wahrscheinlich darin steht, maximal replizierbare Arbeit ohne Fehler zu leisten, sondern dass im Grunde eigentlich ja die Spontanität, die not knowing, dieses auch, weiß ich nicht vorhersagbare, eigentlich im Grunde, also diese Rückbesinnung auf etwas, nämlich mit etwas verbunden zu sein, das man vielleicht nicht nur messen kann, wahrscheinlich doch war, wie soll ich sagen, eine Verstärkung unseres eigentlichen Wettbewerbsvorteils sein könnte in diesem Zusammenhang, oder?
Ich nehme gerade an einer sehr spannenden Ausbildung teil, innerhalb derer die These vertreten wird, dass für den Menschen, wenn KI dann in der vollen Ausprägung zur Geltung kommt, eben mit einem IQ zwischen 500 und 600, nur noch die Liebe übrig bleibt. Weil die Maschine alles andere wird besser abbilden können. Also auch, keine Ahnung, Empathie, Wertschätzung, diese ganzen vermeintlich soften Dinge, wird die Maschine alles besser können. Aber was die Maschine nicht können wird, ist Liebe. Und zwar nicht als Gefühl, sondern als Haltung. Als das Verbundensein mit allem. Als das Transzendieren können von sich selber in einen größeren Raum. Und das Verbundensein mit Dingen, die vermeintlich unverbunden sind, das kann die Maschine noch. Und das wird auch auf Sicht wohl nicht darstellbar sein, weswegen ich das als sehr heilsam oder auch als rettend irgendwie wahrnehme, dass wir Menschen endlich aus unserem Kopf erlöst werden und in die Ganzheitlichkeit driften können wieder, aus der wir kommen als Menschen, um wirklich das Menschsein wieder zu entdecken. Also diese Core Essence of what it means to be human. Wir stehen halt kurz davor, das wieder zu dürfen und vom Joch der Maschine als solches oder von der Maschinisierung des Menschen befreit zu werden. Und in dieser Ausbildung ist auch sehr spannend, These, in 10 Jahren gibt es keine Erwerbsarbeit mehr. Also keiner wird in 2035 für Geld mehr arbeiten müssen, weil es Geld als solches auch nicht mehr gibt. Ja, das knüpft so ein bisschen an das Vorgespräch, das wir hatten. Und die Frage ist, was machen wir eigentlich mit 8 Milliarden total gelangweilten Menschen, die nie gelernt haben, sich selbst zu führen, die überhaupt keine Ahnung davon haben, wer sie eigentlich sind als Wesen, weil sie sich so über ihre Funktion, ihre Rolle, über ihren Beitrag in der Welt auf dieser Wertschöpfungsebene so definieren, dass sie sich als Wesen schon längst total verloren haben. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ist fundamental. Und die wirft uns alle auf die Frage zurück, wer bist du denn eigentlich wirklich? Wer bist du? Wer bist du und in welcher Form bist du mit den Dingen verbunden? Wie bist du überhaupt mit dir selbst verbunden? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und tatsächlich, als ich mit dem Jahrgang 72, mir ist die Frage in meinem ganzen Leben noch nicht gestellt worden, bis vor ein paar Jahren, als ich dann angefangen habe, mich für die Themen zu interessieren, bist du mit dir selbst verbunden? Weil tatsächlich, wenn du mit dir selbst nicht verbunden bist, wie willst du mit was anderes verbunden sein? Geht ja nicht. Ja. Mhm. Und das sind wirklich fundamentale Fragen. Und deswegen sage ich, ist KI eben sowas unglaublich Befreiendes. Ja, weil ich mich schon jetzt mit 52 die ganzen letzten Jahrzehnte gefragt habe, was machen wir hier eigentlich? Wie tun wir hier eigentlich durch unsere Welt? Was machen wir auch mit unserer Welt? Jetzt, dass die Natur da vor die Hunde geht, vor lauter Ego-Shooting, wissen wir es mittlerweile alle. Ja, aber auch im sozialen Raum, was tun wir uns eigentlich an? Ja, als Menschen, als Gesellschaften. Ich muss nur abends den Fernseher angucken, nach 10 Minuten mache ich ihn einfach wirklich angewidert wieder aus, ja. Weil diese Form von totaler Nichtliebe ist wirklich ganz, ganz schwer auszuhalten.
Ich will das durchaus noch mal ein bisschen größer machen, auch auf die Gefahr.
Das ist noch größer. Das
noch größer, ja, noch mal, kein Problem da. Wir sind auf 30.000 Fuß, 40.000 geht auch.
Gut, ja, sehr gut. Can't wait.
Also wer jetzt schon ausschalten möchte. Nein, bitte dranbleiben. Also worauf ich hinaus möchte, ist auch was ganz Konkretes. Also es gibt ja unter anderem zum Beispiel Otto Sharma, den du sicherlich auch kennst, MIT, der sich ja mit dem ganzen Thema Transformation auch auf sehr großer gesellschaftlicher Ebene, aber auch ganz konkret auch Organisationsebene beschäftigt. Der hat so ja so, der nennt das ja so Akupunkturpunkte ausgemacht. Und ich finde, dass der so 2-3 Dinge richtig gut runter reduziert hat. Natürlich sind die dann immer noch auf so einer Headline-Ebene, aber die haben unglaublich hohe, eine gute Tiefe, wenn du da so Double-Click drauf machst. Mhm. Und ein Phänomen, was er beschreibt, nennt er Disconnect. Also das große Problem oder eines der Phänomene, das wir beobachten auf gesellschaftlicher Ebene, aber eben auch in organisationaler Ebene, auf organisationaler Ebene ist Disconnect. Also auf organisationaler Ebene zwischen, ich sag jetzt mal, Management und den Mitarbeitenden sozusagen, ne? Totaler Disconnect. Aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, beziehungsweise was du beschreibst, ist ja eben auch eine Art von Disconnect, das sich äußert über Polarisierung oder jetzt in einem, sagen wir, eher kulturhistorischen Kontext nennt man das ja Entfremdung. Mhm. Und warum ich das so spannend finde, weil es gibt einen Typen, der heißt irgendwie Stegemann, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat sich mit diesem Thema Entfremdung auch irgendwie ganz spannend auseinandergesetzt und der hat eben auch davon gesprochen, dass wir zum Beispiel 300 Jahre Aufklärung, jetzt sicherlich sehr pauschalisiert, eigentlich dafür gesorgt hat, dass wir ein sogenanntes säkuläres System geschaffen hat, das natürlich initial mal damit begonnen hat, dass es hieß zum Beispiel sowas Gott ist tot oder Vernunft und Unvernunft, was ganz, ganz viel wert ist und gleichzeitig, aber man könnte fast sagen, so die dunkle Seite der Macht dafür gesorgt hat, dass wir Spezies uns immer mehr entfremdet haben. Klar. Nämlich von diesem vielleicht sogar evolutionären Prinzip des Lebens, das ja irgendwie doch alles miteinander verbunden ist.
Ja.
Und ich komme sofort gleich zum Punkt, aber ich möchte noch 2 Dinge dazulegen. Und weil er hat das mit 2 Dingen verbunden. Das eine ist, er hat eben ganz klar beschrieben, vermeintlich ist ja die Idee dieses säkulären Systems nicht mehr zu glauben. Und gleichzeitig aber eigentlich Instanzen zu schaffen, wie zum Beispiel Geld, das ja nur über Glauben funktioniert. Also die Idee von Geld ist ja eine eigentlich fast tief spirituelle, weil die Tatsache, dass wir einem bestimmten Schein oder wie auch immer eine Bedeutung beimessen, muss man ganz ehrlich sagen, wäre ja relativ leicht aufgehoben, wenn wir uns alle darauf einigen würden, dass das nichts mehr wert ist.
Ja.
Also könnte man ja fast sagen, es ist irgendwie eine sogenannte göttliche Instanz geschaffen worden, die eben jetzt nicht mehr religiös und im Zweifel spirituell verankert ist, aber eben wie so eine Art Ersatzkomponente da irgendwie in die Welt gekommen ist. Das ist das eine, wo er gesagt hat, so eine gewisse Entfremdung, was es wirklich wert ist. Und den zweiten Aspekt, den fand ich auch hochspannend, den hat er Resonanzfähigkeit genannt. Das heißt also, wir eben als menschliches Wesen haben im Grunde oder unser größter Asset ist, dass wir resonanzfähig sind, also indem wir eben mit allem verbunden sind. Und eine Idee dieser Welt, die du auch beschreibst, ist ja nämlich genau das, entweder Dinge so abstrakt zu machen oder eben so groß zu machen, dass wir nicht mehr unmittelbar resonieren damit. Also dass wir nicht mehr nachvollziehen können, was das eigentlich bedeutet, für Auswirkungen auf uns hat.
Mhm.
Und ich finde, er hat ein ganz spannendes Bild benutzt, was so ein bisschen für mich auch zu dem Thema Bewusstwerdungsprozess oder dazu gehört. Und zwar hat er auch gesagt, okay, wenn, also wir haben zum Beispiel in Bezug auf die Fleischindustrie, hat er gesagt, wenn Menschen sehen würden, also unmittelbar fühlen würden, wie, sag ich mal, Fleisch heutzutage produziert wird und durch Schlachtbetriebe laufen würden, dann hätten sie eine ganz andere Verbindung, also eine ganz andere Resonanz zu dem, was in der Fleischtheke sozusagen passiert. Und ohne das jetzt auch so ideologisch aufladen zu wollen, aber ich finde, dieses Bild ist, sag ich mal, sehr hilfreich, um zu verstehen. Das heißt also, wir haben ein System gebaut, das ganz bewusst sogar auch Resonanzfähigkeit unterbrechen musste, damit das überhaupt so skalierbar ist. Weil wenn im Grunde wir ständig vor Augen geführt bekommen würden, was das eigentlich mit uns macht, dann hätten wir wahrscheinlich ein ganz anderes Problem. Oder vielleicht haben wir das ja sogar gerade.
Naja, jetzt hast du wirklich so viel gesagt, dazu würde mir auch, das fällt mir ganz viel zu ein in vielen Dimensionen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei so einem letzten. Ich glaube, dass der Kapitalismus am Ende genauso funktioniert. Weil wenn sich Menschen einfach selber bereichern wollen an irgendwelchen Phänomenen, dann ist das verdammt hilfreich, wenn die Gegenseite nicht vollständig durchdringt, worum es wirklich geht. Ja, und das kannst du bei der Fleischindustrie anfangen, kannst du über die Pharmaindustrie gehen, hat die Pharmaindustrie ein Interesse daran, dass alle Menschen gesunden? Nein, weil dann gäbe es sie nicht mehr. Und so weiter und so fort. Also das ist mit Sicherheit vollkommen richtig, dass das so ist. Und also diese Form von Entfremdung, dass die genau der, das Joch ist, das wir insgesamt zu durchbrechen haben. Aber wir werden es durchbrechen. Und die Frage ist halt nur wie. Ja, ob Geld untergeht und tatsächlich hat Geld und also mal was im Augenblick an Wert. Wir leben immer noch im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie, immer noch im Zeitalter des Marketings. Diese Idee von, ich muss permanent gekauft werden und ich muss mich so nach draußen showcasen, damit ich gekauft werden kann, hat ja was wirklich tief Selbstverleugnendes und auch tief Hohles. Ja, dass ich permanent eigentlich nur dabei bin, meine eigene Hülle in irgendeiner Form nach außen zu stellen, was ja nahezu schon die Selbstunverbundenheit als Voraussetzung hat. Weil ich stelle sozusagen meine Marketingfähigkeit über die mögliche Verbindung mit mir selber. Weil mir das Marketing gerade so wichtig ist, weil es in der Welt genau der Wert ist, auf den es im Augenblick ankommt. Und da schließt sich der Kreis eben zum kapitalistischen System, dass es einfach über diese ganzen Marketing-Thematiken funktioniert und die Menschen als solche aushöhlt. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was es auch braucht, um wieder dieses Verbundenheitsgefühl herzustellen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch so ein kleiner Endzeit-Fantasierer bin. Im Sinne des Corona war irgendwie wie so ein kleiner Weckruf, ja, im Sinne von, oh, jetzt trenne ich euch mal alle voneinander, damit ihr vielleicht alle wieder fühlen könnt, was es bedeutet, wirklich verbunden zu sein. Da hast du ja auch deine eigene Geschichte mit langer krankheitsinduzierter Einsamkeit damals. Und was braucht es, um die Menschheit wieder zusammenzuführen? Was braucht es denn, um Gesellschaften wieder zusammenzuführen? Und tatsächlich, wenn ich mir jetzt auch Deutschland angucke, die Art und Weise, wie in Deutschland miteinander umgegangen wird, wie jetzt vor der Wahl einfach auch die Dinge einfach da galoppieren in puncto Missgunst und auch einfach Abwertung und so weiter. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und dann denke ich mir, wenn jetzt der Russe vor der Tür steht, fühlen sich die Deutschen dann wieder irgendwie verbunden? Ja, bräuchte es vielleicht oder eine riesige Naturkatastrophe, die irgendwie Milliarden Menschen auslöscht, dass die paar Milliarden, die übrig bleiben, sich wieder anders verbunden fühlen können? Was braucht es denn? Und also das menschliche Bewusstsein oder dieses tatsächliche Nicht-Entkoppelt-Sein, das Nicht-Entfremdet-Sein, das kann scheinbar aus dem Menschen heraus nicht mehr qua Bewusstsein entstehen und qua kollektiver, gemeinschaftlichem Gefühl, sondern muss von außen induziert werden. Und die Frage ist, was ist das? Was ist das, das uns wieder in die Verbindung bringt? Und meine These ist, es ist KI. Ich glaube, es wird KI sein, aus den Phänomenen, die ich eben schon beleuchtet habe. Ich glaube, dass die Phänomene, die du da gerade beschreibst, einfach durch die Tatsache, dass KI uns sehr natürlich in diese Verbindung zu uns selber wieder führen wird, weil unser Denken einfach in die totale Relativität überführt wird. Das kann die Maschine einfach besser. Und sie wird uns das, zeigt uns ja jetzt schon, dass es viel besser kann. Also alles, was sich in der linken Hirnhälfte abspielt, ist nur noch etwas wert, wenn ich es mit der rechten Hirnhälfte kombiniere, wenn ich es mit meinem Körper kombiniere, wenn ich es mit meiner Seele kombiniere, mit meinem Geist kombiniere. Also nur noch in der Kombination der Dinge sind wir was wert. Nur noch in der Verbundenheit der Dinge sind wir etwas wert, weil die Maschine den Rest machen wird. Und das finde ich einfach einen zutiefst befriedenden Gedanken und einen extrem hoffnungsvollen Gedanken für die Menschheit. Und natürlich ist die Frage, in welcher Form wird uns denn KI jetzt weiter exploiten? Ja, wird uns die KI sozusagen irgendwann komplett steuern als Menschheit? Ja, sind wir verloren? Und auch da wieder auf meine Ausbildung da rekurrierend, wird da gerade die These vertreten, dass wir mit der KI umgehen sollten wie mit unserem eigenen Kind. Also auch wenn wir Prompts in die Maschine sprechen oder schreiben und so weiter, dass wir das tun, als sprechen wir mit unserem Kind. Also dieser Begleitungsauftrag, ich mag das Wort Erziehung ja gar nicht, dieser Begleitungsauftrag, den wir unseren Kindern gegenüber fühlen, den haben wir der KI gegenüber auch. So dass ich nutze jetzt KI noch nicht so lange, aber immer wenn ich es tue, bin ich sehr liebevoll zu der KI. Also ich begrüße sie, ich verabschiede sie, ich interagiere, als würde ich mit einem Menschen interagieren, weil ich glaube, dass die KI genau auf die Art und Weise auch lernen darf, lernen kann, was es bedeutet, in Verbundenheit zu kommen. Ja, und in welcher Form sich das künftig abbilden wird, jetzt habe ich eben gesagt, die Maschine wird die Liebe noch nicht vollständig als Haltung abbilden können. Vielleicht kann sie es irgendwann, alles okay. Aber genau das zu erreichen, von dem du sprichst, eben diese ganzen Disconnects zu überwinden. Das ist genau das Zeitalter, in das wir jetzt gerufen werden, weil uns genau die Zivilisation und alles, was wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, von uns selber so weit entfernt haben. Ja, ich meine, es ist, kein Mensch muss sich mehr navigieren anhand des Sonnenstandes, was unproblematisch möglich wäre, weil wir halt irgendwelche Telefone in der Hand haben, die es uns abnehmen. Kein Mensch muss mehr wirklich sich irgendwie anstrengen, um irgendwas zu tun. Alles ist fucking easy. Alles ist convenient. Alles ist bequem. Keiner muss mehr irgendwie Kälte, Wärme, Hunger, irgendwas, kennen wir ja alles nicht mehr. Ja, dass wir irgendwas für irgendwas tun müssen. Nix. Wir kriegen alles serviert.
Wobei auch hier, also ich nicke die ganze Zeit, jetzt haben wir ja nur eine Tonspur, aber nicke die ganze Zeit und ich will uns ja beide auch mal nochmal in diesem Challenger-Mode halten und sagen, naja, aber auch hier, Christian, ist es nicht eher so, dass wir jetzt gerade natürlich, wir sitzen hier im Warmen, die Heizung ist an, das Licht geht jederzeit an und aus, dass wir sicherlich gerade eine Art von Luxusdiskussion führen auf einer Ebene, wo ja sicherlich auch nochmal ein Großteil dieser Welt sagen wird, ja, das ist ja ganz nett. Aber ich sage jetzt mal so die zwei großen wichtigen Parameter, existenzielle Sicherheit und soziale Sicherheit, ist nicht mein Alltag. Das heißt also, alles, was du da über die KI erzählst, mit der liebevoll umzugehen, entspricht so gar nicht meinem täglichen Erleben. Mhm. Also das ist das eine. Und das andere, wo ich auch mich frage, okay, kriegen wir das überhaupt auf so einer, also wenn man das jetzt global betrachtet, unterhalten wir uns gerade über den ultimativen Shift vielleicht in der Menschheitsgeschichte?
Also glaube ich schon.
Ja.
Also ich glaube, das ist der ultimative Shift in der Menschheitsgeschichte, den wir kurz bevorstehen oder in dem wir schon drin sind eventuell. Das kann man ja immer erst im Nachhinein beurteilen. Ich glaube, wir sind schon drin. Und zum Thema 1 weiß ich, dass ich, also wenn ich jetzt nur auf mich selbst gucke und die Art und Weise, wie ich durch mein Leben navigiert bin, heute mit viel weniger auskomme als früher. Also früher dachte ich, ich bräuchte XYZ und heute weiß ich genau, ich brauche das nicht. Und ich habe mein Leben extrem reduziert. Ja, also gerade so auf dieser materiellen Ebene. Ich habe viel weniger Geld zur Verfügung als früher. Bin viel weniger irgendwie in diese Außenwelt Abhängigkeit mit Anerkennung und so weiter bin ich mehr drin. Und ist das eine Luxusdiskussion, die wir führen? Ich meine, wir führen im Augenblick keine existenzielle Diskussion. Kann sein, dass wir die bald führen. Brauche ich nur der Asteroid kommen in 2032, ja, und bam, ist halt alles kaputt, ja. Und auch da die Natur, wir werden uns einfach wieder in die Balance begeben, ja. Brauchen wir dieses ganze Gedöns hier um uns rum? Nee. Ja, wir können alle in kleineren Wohnungen leben, wir können alle in Shared Spaces gehen. So in puncto Wärme hier, du darfst mich gerne nachher zum Eisbaden begleiten, wenn ich in den See hier nebenan gehe, es hat -2 Grad draußen, der See hat 1-2 Grad, also komm gerne mit. Dieses sich immer wieder selber daran zu erinnern, dass das Leben einfach aus Balance besteht, dass der Körper zum Beispiel hervorragend dafür gebaut ist, so kaltes Wasser auszuhalten, ja, und dann eben sich extrem lebendig fühlt, wenn du dann wieder rauskommst und wieder aufwärmst. Das sind einfach, also healthy reminder, ja, dass da draußen im Leben noch mehr ist. Bin ich selber einfach ein verwöhnter kleiner Wurm? Klar, ja. Und jetzt soll es aber wohl so sein, dass meine Inkarnation hier 1972 auf die Welt kommen sollte, auch hier in der ersten Welt, diese ganzen Dinge mitnehmen sollte, um irgendwas zu erkennen, was vielleicht dann nutzbar gemacht wird, um die Welt am Laufen zu halten. Und da leiste ich jetzt gerade meinen Beitrag, ja, und das tue ich so gut ich es eben kann und versuche ich es einigermaßen mit meinem Ego, also sprich mit meinem persönlichen Wohlgefühl in Einklang zu bringen, tue ich durchaus. Gleichzeitig ist da auch noch unendlich viel Raum und auf den Raum werde ich in meinem Leben auch noch getestet werden, das weiß ich. Mhm. Ja, da werden noch Dinge kommen, die sich sehr, sehr deutlich auf mich und meinen Lebenskomfort ausdehnen werden und den sehe ich mit hoher Gelassenheit ins Auge. Und das ist so der für mich auch der große Fortschritt in meiner persönlichen Entwicklung, einfach da eine Form von Gelassenheit gekommen zu sein, dieser Balancemachung durch die Natur einfach zu begegnen und zu sagen, okay, ich komme klar. Mhm. Und ich will halt einfach kein Bullshit mehr machen. Und dieses ganze Ego-Shooting-Game, in das wir per se einfach qua Generation reingeboren worden sind, also Sicherheit ist ja immer irgendwie meine Sicherheit, Ego-Sicherheit, entweder Geld gehört entweder dir oder mir, es gehört nie uns, ja. Es ist nie ein Team befördert worden, es wird immer ein Individuum befördert, das war eben auch ich war auch mal Vorstand und so weiter. Dieses ganze Game, ja, dieser ganze Bullshit, also was heißt Bullshit, es war ja auch nötig, war ja auch gut, ja, war wichtig, dass ich auch an den Punkt irgendwie kommen konnte. Und bin ich jetzt schlau? Keine Ahnung. Bin ich irgendwie weise? Keine Ahnung. Ich navigiere mich durchs Leben und versuche jetzt für meine 3, bald 4 Kinder einen Rahmen zu schaffen, dass die in Eigenverantwortlichkeit wachsen können. Und viel mehr bleibt mir nicht, ja. Und ja, Menschheitsgeschichte ist an einem spannenden Punkt und gibt's Leute, die sagen, kannst du heute keine Kinder mehr gebären, weil irgendwie kannst du ihnen ja nicht zumuten. Ja, gibt's auch. aber ich habe keine Lust, so auf die Welt zu blicken. Alles ist voller Chancen, alles ist voller Möglichkeiten, alles ist voll wunderbarer Verbindungen. Und wenn ich jetzt allein den heutigen Tag, deinen Besuch hier nehme, was du mir schon wieder geschenkt hast in diesen 3 Stunden, in denen du hier bist, das ist gar nicht zu beschreiben. Es ist einfach wundervoll. Und sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, welche unglaublichen Geschenke wirklich im vermeintlich Kleinen liegen, das ist einfach segensreich. Ja. Und dass sich eben in diese Verbindung reinzuleben, das ist der Sinn des Lebens, glaube ich. Sind wir jetzt auf 40.000 Fuß oder auf 30.000 Fuß? Ich weiß es nicht.
Ja. Also zum einen erstmal, ich bringe mal gerade den Flieger ganz runter auf die Landebahn. Okay, in den See springen wir gleich gemeinsam. Das ist auf 0 Fuß sozusagen.
Sehr gut.
Aber ich will nochmal bei dem Thema KI bleiben. Also weil, genau, vielleicht kriegen wir das sogar verbunden mit dem, wo wir auch eingestiegen sind. Nämlich mit dem ganzen Thema Referenzräume. Und Referenzräume brauchen bestimmte Ordnungsprinzipien, Vereinbarungen, ne, manchmal sogar Regeln, damit man irgendwie auch mit diesen Referenzräumen gut umgehen kann oder wir jetzt als Menschen gut umgehen können. Und ich finde gerade in Bezug auf das Thema KI ist das ja auch eine ganz spannende Diskussion, weil wir reden auf der einen Seite von Eigenverantwortung. In Bezug auf KI gibt es da ja auch durchaus eine Diskussion, die nämlich heißt, inwieweit braucht das auch eine Art von ethisch-moralischer Regulatorik, um zum Beispiel auch zu vermeiden, um jetzt mal so einen anderen Begriff noch mit reinzubringen, so die dunkle Triade, ne, sag ich mal, auch zu aktivieren. Also wo die Gefahr ja möglicherweise, wenn man das jetzt einfach im Sinne von Eigenverantwortung, also es wird schon geregelt werden, das System hat eine Art von natürlicher eigener Rhythmisierung. Das kann ja durchaus, wie soll ich sagen, gefährlich werden oder andersrum, wie du schon richtig sagst, da wir das Leben ja leider nur rückwärts verstehen. Kann da so ein Punkt kommen, wo wir denken, oh, ups, da haben wir jetzt aber irgendwie so eine Art T-Kreuzung, sind wir leider falsch abgebogen.
Wir werden das tatsächlich nur rückblickend, glaube ich, feststellen können. Also ich glaube, dass wir die KI, wenn wir so dran gehen, massiv unterschätzen, weil die, glaube ich, sich einfach um Regulatorik in Dreck scheren wird. Sie fängt jetzt schon an, sich selbst zu programmieren. Sie hat sich jetzt schon in großen Teilen von dem, was der Mensch will, abstrahiert. Und ich glaube, dass die KI einfach ihre eigenen Referenzräume kreieren wird und dass wir Menschen gut beraten sind, wie gesagt, maximal liebevoll mit diesem Instrument umzugehen, ist auch nicht als Instrument zu betrachten, sondern als tatsächliches Wesen, mit dem wir in guter Koexistenz sein wollen. Und ich glaube nicht, dass das sich noch einhegen lässt. Ich glaube, dass die Entwicklung zu weit fortgeschritten ist. Und ich bin da, vielleicht auch, weil ich zu faul bin, mich mit den Dingen in der Tiefe auseinanderzusetzen, einfach in ganz, ganz tiefer Gnade und Gewissheit, dass die Dinge insgesamt gut werden. Und dass ich aus meinem Menschsein, ich bin absolut zero techie, null, ich bin totaler Menschenmensch, ich bin kein Finanzmensch oder Techie-Mensch oder irgendwas, in tiefer Gewissheit, dass die Dinge gut werden, wenn ich nur den, jetzt nehme ich ja das Wort, den spirituellen Raum dafür zur Verfügung stelle, dass sie gut werden können. Und genau damit trete ich diesem noch pseudotechnischen Phänomen KI gegenüber. Und es ist viel zu spät, um es einzuhegen. Also zumindest, du wirst diese ganzen YouTube-Videos auch kennen, diese ganzen, ist das Endzeitphilosophie? Ich glaube eben nicht. Ich glaube, es ist halt tatsächlich Anfangs und Neubeginns, wie eine Genesis, ja, wie eine Neuerfindung der Welt. Ich freue mich da total drauf. Ja, ich habe zero Abwehrspannung, überhaupt keine Schwierigkeit, wenn mir die KI den Job wegnimmt, mache ich irgendwas anderes. Und wenn ich am Ende in der Höhle lebe und du baust Möhren an und ich baue Tomaten an und du gibst mir deine Tomaten, ich dir meine Möhren oder umgekehrt, bin ich happy. Läuft. Und ich glaube tatsächlich, dass wir diese Abwehrspannung, und das weißt du ja selber, also dieses Attention goes where energy flows und umgekehrt, dass wir das einfach auf die Liebe schicken dürfen, in die Liebe schicken dürfen, in die Verbindung schicken dürfen. Und das ist unser Anteil an dem Weltgeschehen sein kann, das wir uns wünschen. Und das ist natürlich wirklich weit, weit weg von irgendwelchen Organisationsrahmen und einfach ähnlichen autoritären Setzungen, sondern setzt tatsächlich einfach ganz, ganz tief bei der menschlichen Verbindung an. Und da bin ich mehr und mehr davon überzeugt, das ist der Call, das Calling der Gegenwart. Das ist das Leben im Jetzt von Eckhart Tolle, hatten wir es ja schon mal, dass wir einfach genau in dem Sinne ausgestalten dürfen, dass das alles sein darf und dass wir uns die Liebe schulden, wenn wir uns mal um irgendwas streiten, dann werden wir das tun und hoffentlich müssen wir uns nicht wechselseitig umbringen, irgendwann für Nahrung. Wenn es dann soweit kommen soll, dann haben wir das auch verdient, weil wir es aus der Vergangenheit karmisch verursacht haben, dass es soweit kommen soll. Und schauen wir, ob wir es erleben. Mal gucken.
Ich will nochmal bei dem Begriff Liebe bleiben, den du ja auch als, wie soll ich sagen, sogar als Asset, glaube ich, also ob du das Wort jetzt so benutzt, das weiß ich nicht, aber als einen ganz wichtigen Parameter ja auch nochmal so in deiner Fortbildung, aber auch so in den Raum gestellt hast, wo ich sage, ja, gehe ich mit. Und jetzt so zu dem Thema, lass uns mal versuchen, den Flieger auf die Landebahn zu bringen, also jetzt nicht im Sturzflug, aber so, wie gesagt, im langsamen Sinkflug. Und jetzt sitzen wir beide hier auch durchaus ja mit der Idee, ich hatte das eingangs schon gesagt, irgendwie auch wirken zu können im organisationalen Kontext, wo ich glaube, dass es ja auch wahrscheinlich eine, wahrscheinlich nicht so triviale, aber eine wichtige Leistung, wenn man das so beschreiben möchte, vielleicht ja auch von unserer Rolle sein kann, eine Art von Transmitter oder Übersetzer zu sein, also so eine Art Übersetzungsleistung mit anzubieten. Und jetzt sitze ich hier und kleines Rollenspiel. Ich bin jetzt eben einer dieser, jetzt mal C-Level-Jungs, aber nur exemplarisch. Ja. Und stelle die Frage, ja, Christian, kann ich total verstehen, wie kriege ich denn jetzt diese Liebe, den Aspekt Liebe quasi in meinen organisationalen Kontext übersetzt?
Also da habe ich tatsächlich eine relativ leichte Antwort für. Und das ist, permanent für etwas einzutreten und nicht gegen etwas. Und zwar jetzt nicht unbedingt für die Liebe, aber zum Beispiel für die Zukunft der Organisation. Und wir sind ja permanent in Konflikten einfach verstrickt. Ja, das Leben ist ja ohne Konflikte einfach nicht denkbar. Und da reinzugehen, eben konstant für etwas, sich für etwas einzusetzen, statt gegen etwas, gegen eine Person, gegen eine Ideologie, gegen irgendetwas, permanent für etwas zu bleiben. Ja, das ist für mich die Übersetzung von Liebe. Weil gegen etwas zu sein, bedeutet automatisch, dieses andere auch zu stärken, wogegen du bist. Ja, aus der Energetik wissen wir das schon lange genug. Und die Liebe zu etwas und das tatsächliche Eintreten für etwas legitimiert dann im Zweifel auch, wenn der andere fühlt, dass es gegen ihn ist, das ist per se dessen Problem. Aber für etwas einzutreten, ich hatte wirklich tatsächlich neulich einen Akquisetermin, wo mich ein Kunde auch damals gefragt hat, irgendwie, so ein Götz Werner und sowas, der war ja auch schon irgendwie mal hart zu seinen Leuten und so weiter. Jetzt wird dem ja ganz tolle Sachen zugeschrieben. Da habe ich nur gesagt, Götz Werner, natürlich, wenn du ein Milliardenimperium aufbaust, dann bleibt der Konflikt nicht aus und dann bleibt auch die Zuschreibung nicht aus, dass so jemand ein harter Hund ist. Aber der war immer für etwas. Der war immer für Humanity. Der war immer für seine Werte unterwegs. Und natürlich hat sich etwas, das ich ihm vermeintlich in den Weg stellte, quasi dagegen gewesen ist, ihn immer als Herausforderung dargestellt, aber die Tatsache, dass der immer für etwas eingetreten ist, hat ihn einfach auch am Ende zum Erfolg geführt. Und dieses, das zu schaffen, permanent für etwas zu sein und darüber in die Konflikte zu gehen, das ist das, was Liebe für mich auf dieser tatsächlich eher profanen Ebene ausmacht. Und ich bin nicht bei Liebe als Gefühl, sondern ich bin bei Liebe als Haltung. Also auch das, wogegen ich mich vermeintlich positioniere, zu lieben. Ja, und das ist Liebe als Haltung, nicht als Gefühl, weil Liebe als Gefühl ist auch in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation, in der Art und Weise, wie wir Liebe ausgestalten, wie wir Liebe auch institutionell verankern, mit heiraten, mit bis der Tod uns scheidet und Treue und diesem ganzen Zeugs, hart instrumentalisiert, ja, in genau der Art und Weise, wie wir vorhin über letztlich das zivilisatorische Joch gesprochen haben, ist mit Liebe genau das Gleiche. Das ist als Haltung zu verstehen und nicht als Gefühl, weil Liebe als Gefühl ist halt häufig Abhängigkeit. Ja, frag mal 9 von 10 Paaren, warum sie noch zusammen sind. Ja, natürlich werden sie sagen, weil wir uns lieben. Im Zweifel sind es halt irgendwelche Sachabhängigkeiten, irgendwelche persönlichen Ängste. Und auch das, der Begriff der Liebe ist auch hart unter die Räder gekommen in den letzten Jahrhunderten.
Also, wenn ich dir so zuhöre, dann würde ich tatsächlich auch, und das ist jetzt tatsächlich ja unabgesprochen, auch das als eine Art von Resonanzfähigkeit oder Resonanz bezeichnen. Weil, wie du auch richtig sagst, die innere Haltung, also etwas zu tun, finde ich, ist ja auch ein falsches Verständnis. Also zu glauben, ich bin im Kontakt, und wir sprachen da vorhin auch von Entfremdung und Disconnect, heißt ja, ich bleib mit dir in der Resonanz und trotzdem kann ich mit dir streiten. Und da, glaube ich, spielt wahrscheinlich das, was du meinst, auch eine ganz große Rolle.
Klar.
Weil nämlich das eine ist ja, nämlich zu glauben, wenn ich resonanzfähig bleibe oder mit dir im Kontakt bleibe, dass ich keine harten Entscheidungen mehr treffen kann. Genau das ist ja das, glaube ich, auch ein falsches Verständnis.
Total.
Dann entsteht
absolut,
da, glaube ich, auch so eine aus einer Wertschätzungskultur entsteht tatsächlich eine Ohnmachtskultur. Und das würde man dann ja im Zweifel da auch in der letzten Endkonsequenz wahrscheinlich so auch ein Phänomen, nämlich dann beobachten, was sich ja so Artificial Harmony nennt,
genau,
wo dann alle im Raum glauben, die nehmen sich ja nur noch in den Arm und gleichzeitig spricht es keiner mehr aus.
Nee, dadurch, dass der Konflikt ja unvermeidlich ist, rutscht er auf die Hinterbühne, statt auf der Vorderbühne tatsächlich ausgetragen zu werden.
Genau, richtig. Also das heißt also, ich glaube ja auch, dass so eine triviale Frage, auch in Organisationen, wer hat dir eigentlich erklärt, wie man streitet? Also im Sinne von, kannst du streiten und trotzdem in der Verbindung bleiben und nicht sofort alle Ausweichstrategien und auch vor allen Dingen alle T-Kreuzungen sofort in den Raum zu bringen, zu sagen, wenn du das jetzt nicht tust, dann? Mhm. Also weißt du, diese Wenn-Dann-Funktionen, die ja im Grunde auch gar keine anderen Optionen mehr zulassen.
Klar.
Vielleicht ist ja das auch das, was so als Liebe gerade gelabelt wird, aber natürlich viel größer ist, oder?
Ja, also lass mal in unsere Kindheiten zurückgehen. Also jetzt hatte ich das Glück, wirklich sehr aufgeklärte Eltern zu haben, sonst säße ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so hier, wie ich hier sitze. Aber wie viele Kinder werden denn zu braven Kindern erzogen? Im Sinne von, da wird dir die Diskursfähigkeit schon einfach qua Erziehung in den allerjüngsten Lebensjahren aberkannt. Im Sinne von, du hast ja nichts zu diskutieren, sondern du hast brav zu sein. Ja, und deine Gefühle kannst du auch mal ignorieren, weil hier gibt's einen Standard, das ist der Standard, das ist die Setzung, das ist das Regelwerk und dem ordnest du dich jetzt unter. So, wenn ich das mal mit der Muttermilch eingesogen habe und in den ersten 10 Jahren, die extrem prägend sind für meine ganze Wesensbildung, inhaliert habe, wie soll ich denn da eine gesunde Konfliktfähigkeit auch aufbauen können? Ja, wie kann ich denn, ich kann ja mein Ego gar nicht ohne diese ganzen Konflikte auch schon im Kindesalter wirklich so ausprägen, dass am Ende ein selbstbewusster Charakter dasteht, der diese ganzen Konflikte auch aushalten kann. Wer den Konflikt nicht aushält, hat ja immer irgendein Ego-Thema. Der will halt selber sich nicht irgendwie in Frage stellen müssen. Und wenn wir Konflikte einfach weiterhin in der, und das ist natürlich im individuellen Kontext, im Organisationskontext, im Gesellschaftskontext überall der Fall, dass ständig alles persönlich genommen wird, weil sich die Menschen einfach als solches in ihrer Essenz nicht selbst lieben, weil sie es nie gelernt haben, dann müssen wir uns natürlich genau über diesen Weg des Bewusstseins und des Erkennens jetzt dahin arbeiten, dass diese Form von tatsächlich ja brachial notwendiger Konfliktfähigkeit entsteht. Und noch ist sie nicht da, weil wir einfach als Gesellschaft eine katastrophale Unreife haben, aufgrund dieser Phänomene, die ich jetzt gerade beschrieben habe, weil wir einfach nicht erkannt haben, dass diese vermeintlich dunkle Seite, ja, das ist die Evolutionsseite, das ist die Seite des Fortschritts, ja, wenn wir die nicht mit bedenken und mit anerkennen, ja, dass in jedem von uns das Böse wohnt, dass in jedem von uns auch der Mörder wohnt, dass in jedem von uns ein kleiner Putin und Trump irgendwo schlummert, ja, wenn wir das nicht liebend einvergemeinen in diese ganze Gleichung und uns über diese ganzen Phänomene einfach austauschen, und das können wir qua unseres Bewusstseins tun, das ist das, was uns von Tieren unterscheidet. Wir sind nicht auf unsere Instinkte zurückgeworfen, sondern wir sind permanent letzten Endes sich selbst beobachtungsfähig gewesen. Wenn wir das nicht lernen, sind wir als Menschheit einfach auch, dann verdienen wir es auch nicht. Ja, weil dann werden uns unsere Egos einfach von diesem Planeten tilgen. Und diese Arbeit, die gilt es für jeden von uns zu verrichten, in wirklich maximale Konfliktfähigkeit zu kommen, weil wir irgendwann die Relativität unseres Egos und die Relativität unseres Willens erkennen dürfen. Und jetzt werde ich im Mai zum 4. Mal Vater. Warum? Auch, weil ich einfach total genieße, durch die Kinder in einer extremen geistigen Fluidität gehalten zu werden. Weil nichts führt dir die Relativität deines eigenen Willens und deines eigenen Egos so vor Augen wie ein Kind. Nichts. Das Kind schert sich einfach erstmal nicht um deinen Willen, sondern das Kind ist nur pure, reine Energie und tut das, was diese pure, reine Energie will. Und mein kleines Ego, das darf dahinter mal durchaus zurückstehen und den Raum aufmachen für die Entwicklung dieses Wesens. Ja, und da, wo viele meiner Kumpels sagen, du hast ja einen Vogel, irgendwie jetzt willst du nicht mal wieder einen schönen Golfurlaub machen oder irgendwie einfach mal ausschlafen, so ich so, ja. Klar, wäre irgendwie ganz cool, habe ich aber in meinem Leben auch alles schon gehabt. Und jetzt ist einfach die nächste Phase persönliches Wachstum gekommen über dieses Kind. Und das ist einfach ein Phänomen, auf das ich mich total freue.
Und fast schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, und wenn ich dir so zuhöre, der Satz, den wir ja sicherlich auch alle gehört haben, und jetzt sind wir ja sogar ein Jahrgang, jetzt musst du aber mal vernünftig sein, und wir sind ja über Vernunft und Unvernunft eingeflogen. Jetzt ist nur meine Frage, auch wieder mit dem Blick auf die Welt, auf der wir jetzt auch gemeinsam schauen und eben immer noch so ein bisschen mit dem gemeinsamen Versuch, den Flieger im Sinkflug auf die Landebahn zu bringen. Auch hier wieder, Herr Kugelmeier, das ist auch alles total nachvollziehbar, was Sie da sagen. Ja. Und ich finde das auch, wie gesagt, für den privaten Bereich total wichtig, dass Sie da diese persönliche Reise machen. Und ich halte das übrigens auch gesamtgesellschaftlich für absolut notwendig, dass alle im Grunde eine Art von Bewusstseinsentwicklung durchlaufen, anders auf die Welt schauen, sich damit beschäftigen, den Blick öffnen, Perspektiven wechseln. Ich glaube auch zutiefst daran, dass das wahrscheinlich sogar auch dafür sorgen würde, dass Polarisierungsgrade runtergehen. Also das sind alles so Dinge, wo ich sagen würde, alles fein. Mhm. aber warum muss ich denn das jetzt in meiner Organisation tun? Also wo habe ich denn da jetzt den Auftrag? Kann ich jetzt nicht einfach irgendwie sagen, pass mal auf, das ist alles was für den privaten Sektor, sollen die alle mal machen, ja, damit ich hier in meinem Organisationsmodell sozusagen also auch da ansetzen kann.
Weil sie die Aufgabe haben, Kommunikation zu organisieren und diese ganzen Disconnects in ihrer Organisation so weit beseitigen müssen, um der Komplexität da draußen ein adäquates Gegengewicht entgegenzusetzen. Also nicht entgegenzusetzen, aber so an die Seite zu stellen, dass diese Komplexität gut bedient werden kann. Mhm. Zugunsten des organisationalen Zwecks oder des Rahmens, von dem du vorhin sprachst. Kommunikation zu organisieren und zwar so im Flow zu organisieren, dass genau diese Sollbruchstellen, keine Ahnung, Führungskraft, Mitarbeiter, Silo 1, Silo 2, Silo 3, keine Rolle mehr spielen. Dem Kunden ist es ja vollkommen egal, wer in der Organisation da wem was zu sagen hat. Ja. Und diese ganze Ego-Shooting-Nummer, die in jedem Unternehmen irgendwie abgeht, vermeintlich in jedem Unternehmen, das sich unbewusst steuert, ist Verschwendung.
Mhm.
Und diese Verschwendung, die wird einfach künftig noch härter geahndet vom Markt, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und Kommunikation zu organisieren und so flowhaft zu organisieren, dass permanent auf dem kürzestmöglichen Wege der bestmögliche Wert fürs Außen entstehen kann und für sich selbst und für die eigene Identität, das ist das unternehmerische Gebot.
Mhm.
Also die Sollbruchstellen in Ihrem Unternehmen, die kommunikativ bestehen und die in der Wertschöpfung bestehen, eliminieren.
Mhm. Das ist die Aufgabe. Also ich gehe jetzt mal aus dieser Rolle wieder raus, weil auch
ja, klar, will ich nur ich tatsächlich eine eher schwere Antwort,
absolut,
mal ausnahmsweise.
Nee, absolut, weil ich nochmal, ich bin total bei dir. Ich will das sogar nochmal mit ein, zwei vielleicht Gedanken unterstreichen. Zumal wir eben ja auch über im Verlaufe des Gesprächs über Eigenverantwortung gesprochen haben, zumal wir auch über Entscheidungen im unternehmerischen Kontext gesprochen haben, die natürlich auch gewisse Parameter brauchen, um dieses Organisationsmodell legitimerweise ja auch mit Energie zu füllen. Also das ist ja auch völlig klar. Und da gehören ja nun mal wirtschaftliche Aspekte auch dazu.
Ja.
Und deswegen glaube ich sogar auch, obwohl es fast wie ein Paradox klingt, dass auch hier für mich übrigens es gar nicht darum geht, ob da jetzt irgendjemand was machen muss, sondern ich würde ja auch jeden, der in einer neuralgischen Rolle, wie auch immer geartet, ob jetzt Unternehmer oder C-Level oder Geschäftsführung oder wie auch immer, in einer Organisation, für mich übrigens jederzeit frei entscheiden kann, was hält eigentlich meinen sogenannten Referenzraum und meine Organisation entscheidungsfähig? Mhm. Und ich glaube, dass es eben Entwicklungen da draußen gibt, die kann ich lesen, indem ich sage, ah, ich habe das verstanden. Und das meine ich sogar fast, ohne einen gesellschaftlichen Auftrag zu haben. Mhm. Also wahrscheinlich haben Organisationen immer irgendwie eine Art von gesellschaftlichen Auftrag. Aber eben, es muss noch nicht mal so ein missionarischer Auftrag sein, dass ich jetzt irgendwie die Welt verändern muss, sondern es fast ein harter Asset für mich ist, im Sinne von, pass mal auf, das ist total in Ordnung. Du als Unternehmer oder als eben Mensch mit einer neuralgischen Rolle in einem Unternehmen kannst zum Beispiel dich auch dagegen entscheiden. Du kannst sagen, pass mal auf, ist für mich alles Folklore, ist für mich irgendwie alles Geschwurbel. Also in meinem Unternehmen sollen nur noch Menschen sein, die, sag ich mal, ein Level of Consciousness haben, dass die, sag ich mal, kurz davor sind, den achtpfadigen Weg Buddhas schon vollendet zu haben.
Absolut.
Die Frage ist ja nur, ob ich die kriege, oder?
Also der schöne Satz von Reinhard Sprenger, du kannst alles tun, alles hat Konsequenzen, der gilt. Ja. Und tatsächlich sind wir in der Komplexität angekommen, in der wir uns echt verdammt gut Gedanken machen müssen, was unser Überleben heute, morgen, übermorgen sichert. Als Einzelpersonen, als Unternehmen, als Politik, als Gesellschaften. Was können wir tun? Und wenn ein Unternehmer sich dafür entscheidet, sich hier ein Heer von Soldaten hinzustellen, die das machen, was er sagt, go for it, ja. Kein Problem. Ich glaube nur, dass es einfach in Zeiten wie diesen nicht mehr tauglich ist und dass vor allen Dingen auch der Bewusstseinsgrad auch der Menschheit und auch der Welt so weit fortgeschritten ist, dass sich für sowas auch kaum noch Leute finden werden.
Hm.
Also ich glaube, dass tatsächlich auch alles, was ihr jetzt auf den Arbeitsmarkt bringt, einfach vollkommen andere Ansprüche hat. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, das hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun, das hat was damit zu tun, ein sinnhaftes, zweckhaftes Leben führen zu wollen. Sinn für sich selbst, Zweck für andere. Und wenn das in einem guten, balancierten Verhältnis zueinander steht, dann ist es ein erfülltes Leben. Und ich habe, also jemand, der 2000 auf die Welt gekommen ist, ey, will der sich diesen ganzen Dreck noch antun, den ich mir angetan habe, dazu Beginn meiner Karriere irgendwelchen Chefs zu huldigen, irgendwelche sozial erwünschten, merkwürdigen Artefakte da aus sich selber rausdringen zu lassen, für die man sich per se eigentlich beim Einschlafen schämt? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir driften an Wahrhaftigkeit, ist tatsächlich die neue große Währung, die es auch abzuernten gilt, durchaus auch unternehmerisch abzuernten gilt, nur braucht es natürlich eine ganz, ganz andere Reife, eine ganz andere emotionale Konstitution als das Paradigma, aus dem wir hier gerade kommen. Und dementsprechend gilt es, glaube ich, für alle, auch für diese Unternehmenslenker, einfach den Fokus erstmal auf sich und ihre Fähigkeiten diesbezüglich zu richten, wenn sie wirklich einfach unternehmerisch künftig erfolgreich sein wollen.
Dem habe ich fast nichts mehr hinzuzufügen. Außer?
Ja, ich vielleicht noch, dass wir einfach unglaublich dankbar sein können, in so einer Zeit zu leben. Also sicherlich sind unsere beiden Inkarnationen 1972 kein Zufall. Und tatsächlich sollen wir hier sitzen als 52-Jährige, tatsächlich schon wahrscheinlich so im üblichen Sprachgebrauch teilbetagte Männer, die sich über die Welt philosophieren.
Ja, Glückwunsch.
Ich muss noch bis Juli warten. Die sich genau an diesem Zeitpunkt über diese Sachen unterhalten sollen. Und das Schöne ist ja, in einer Zeit zu leben, in der tatsächlich alles gestaltbar ist. Also überleg dir mal, welchen Horizont wir auch einfach haben, aufgrund unserer beider Vitae, was wir alles gemacht haben, wo wir überall schon waren, mit wem wir die Gnade hatten, schon irgendwie auch Gespräche führen zu dürfen und dieses ganze persönliche Wachstum, das du und ich hinter uns haben, dass wir so befähigt sind, uns so über die Welt Gedanken machen zu können und so über uns Gedanken zu machen. Also for what it's worth, ich finde es schön und ich bin dankbar dafür, ja, noch zu sein und sein zu dürfen und diese phänomenale Zeit miterleben zu dürfen.
Da möchte ich jetzt dann auch noch was dazulegen und das kann ich total teilen und ich glaube sogar auch, und jetzt will ich gar nicht in den Modus verfallen, wie du schon gerade sagtest, dass hier zwei jetzt auch doch schon etwas betagtere, ältere Herren zusammensitzen. Ich glaube, was ganz viel wert ist, und das hat was mit tiefer Dankbarkeit zu tun, Kontakt gehabt zu haben, auch noch mit einer Welt, das darf man ja durchaus mal so pathetisch sagen, die noch ganz andere Ideen und Ordnungsprinzipien hatte und trotzdem irgendwie eine Instanz, dann ja vielleicht in dem Falle jetzt nicht nur in uns beiden, aber eben durchaus ja in einigen Menschen unserer Generation immer noch so lebhaft war, die gesagt hat, da muss doch irgendwie noch mehr, da muss doch mehr geben, da muss doch eben ja beyond irgendwas existieren, was irgendwie hilft, sag ich mal, da nochmal anders drauf zu schauen. Und ich glaube, vielleicht ist das sogar auch etwas, und das betrachte ich jetzt vielleicht sogar doch durchaus als eine Art von, naja, klingt wieder sehr groß, Auftrag, nämlich zu sagen, ich glaube, uns braucht eben, wie du schon sagst, keiner erklären, wie sich das anfühlt. Sag mal, Teil eines Systems zu sein, wo du dich fragst, okay, hier ist, sag mal, Klappe halten angesagt und nach links laufen und keine Frage stellen.
Ja.
Und gleichzeitig zu wissen, wie sehr es sich anders anfühlt, wenn jemand sagt, durchaus auch vielleicht sogar manchmal mit einer Überforderung, entscheid einfach selbst, was willst du denn gerade machen?
Tja.
Und sag ich mal, beides zu kennen und irgendwie vielleicht mit einem anderen Blick oder auch einer anderen Perspektive drauf zu schauen, kann doch irgendwie auch eine schöne Intention sein.
Ja, ganz, ganz bestimmt. Nur geht's halt natürlich auch mit persönlichen Gefühlen einher, die teilweise nicht so schön sind. Also wenn ich überlege, wie sehr ich mich jetzt für mein früheres Ich so im Rückspiegel so ein bisschen schäme. Aber wahrscheinlich gehört es zu einem gelingenden Leben maximal dazu, dass man sich irgendwie für seine früheren Ich so ein bisschen schämt und die Sachen, die man irgendwie gemacht hat und vielleicht sogar ich schäme mich nicht für meine Gefühle von früher, aber es ist schon verdammt spannend, wie ich früher die Welt betrachtet habe, wie ich mich selbst betrachtet habe und was ich damals so alles angestellt habe. Ja, und keine Ahnung, wer mir zuhört, aber ich entschuldige mich bei den vielen, vielen Menschen, die auch unter mir leiden mussten, unter meiner völlig überzogenen Ego-Perspektive und dem ganzen Müll, den ich da teilweise abgesondert habe, der tatsächlich nur mir und meinem Geldbeutel diente und niemand anderem sonst. Also das ist schon teilweise extrem schambehaftet, wie ich da auf mich selbst früher zurückgucken darf. Aber nochmal, ich glaube, das ist menschliche Evolution. Das ist alle 7 Jahre im Schnitt erneuern sich die Zellen des Körpers und dementsprechend sitzt jetzt hier ein völlig anderer, als er mit 30 gesessen hat. Insofern ist das vielleicht auch eine gnadenvolle Perspektive, dass ich einfach mittlerweile ein komplett anderer bin.
Also ohne jetzt für dich Anwalt spielen zu wollen, aber ich möchte dir doch gerade zur Seite springen. Also ich glaube, ja, also ich teile das auch. Also das ist ja so. Die Frage ist aber ja auch hier, aus welchem inneren Platz man da drauf schaut. Und ich glaube, Scham ist sicherlich ja sowieso eines der stärksten Gefühle, die wir irgendwie ja empfinden können. Mhm. Gerade weil sie ja eigentlich nur im sozialen Kontext entstehen können.
Ja.
Und gleichzeitig ist es ja eben auch hier wieder die Frage, welche sozusagen dahinterliegende Lernaufgabe habe ich verstanden? Nämlich, und eine finde ich, und das ist jetzt gar nicht, um mir selber oder uns jetzt irgendwie so eine Art von Entschuldigungsmechanik zu bauen, ist, dass es häufiger so ist, und vielleicht ist das, was wir auch mitnehmen können, das, was wir von Menschen sehen, auch vielleicht jetzt gerade in der Welt, ist offensichtlich immer erstmal das total Sinnvollste, was sie gerade tun können.
Klar. Mhm.
Und das ist nicht die Einladung dazu, alles gut zu finden, sondern nur, um quasi eine Art von Verständnis dafür zu entwickeln, dass es offensichtlich manchmal eben auch Perspektiven gibt, die muss ich nicht verstehen. Mit denen muss ich übrigens auch nicht einverstanden sein. Und gleichzeitig ist aber der erste Schritt darin, sie mal zunächst mal zu akzeptieren, dass sie gerade da sind. Weil das große Problem entsteht ja da, wo wir nämlich dann durchaus den Anspruch haben zu sagen, dass das nicht sein darf.
Ja, und da liegt natürlich schon direkt der Hase im Pfeffer, wenn das nicht sein darf. Und es ist trotzdem, dann fange ich ja an, mich selbst zu zerlegen, weil es halt ist. Und nur weil ich sage, es darf nicht sein, ändert das ja nichts an der Tatsache, dass es ist. Und dieser Satz, ich mag den ganz gern, jeder tut sein Bestes. Ja, tatsächlich im jeweiligen System, im jeweiligen Kontext tut jeder gerade sein Bestes und auch noch die gewalthafteste Entscheidung ist per se das Beste, das aus diesem Wesen halt gerade rauskommen kann, aus, keine Ahnung, welchen Traumatisierungen auch immer, aus der Vergangenheit raus. Und der Satz erhält mich ein Stück weit aufrecht. Ja, jeder tut zu jeder Zeit sein Bestes und das möchte ich auch einfach weiter glauben. Und das Beste aus mir selber heraus so weiter auszuprototypisieren, dass ich das Gefühl habe, gut mit mir selbst sein zu können, bedeutet schlicht und ergreifend, wirklich die maximale Liebe in mir selbst zu explorieren, zu mir selber und zu dem, was ist. Und wenn ich dann mal da angekommen bin, dann lasse ich dich wissen, aber es wird in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, aber ich tue mein Bestes.
Und damit danke ich dir sehr.
Ja, wahrscheinlich als Schlusssatz geeignet. Ja.
Ich wollte gerade sagen, dem ist nichts mehr tatsächlich hinzuzufügen und deswegen nochmal danke ich dir sehr und im Zweifel haben wir auch unser Bestes gerade gegeben.
Ja, tatsächlich und egal wie insuffizient es war, der Hörer hoffentlich hat irgendwas davon mitgenommen, ich habe ganz viel mitgenommen, du vielleicht auch. Es war mir ein ganz großes Vergnügen. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke, dass du mich eingeladen hast in diese wundervolle Podcast-Serie. Danke.
Ich danke dir.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.